Thema Angst vor der Zukunft. Und ich möchte gar nicht heute Abend so fies sein und Sie fragen, haben Sie Angst? Ich weiß, dass Sie Angst haben. Ich weiß, dass du Angst hast. Die Menschen in dieser Welt haben Angst vor der Zukunft. Und wie kann man die Lösung bewältigen? Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 17, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Die Menschen wollen das nur oft nicht in Anspruch nehmen, vielleicht auch Sie nicht. Aber genau das möchte ich Ihnen deutlich machen, auch heute Abend. Und ich denke, Sie spüren es mir ab, es geht mir um die praktischen Probleme, die im Leben, in meinem Leben, in Ihrem Leben, in unserem Leben auftauchen. Es wäre das Schlimmste, wenn mir jemand sagen würde, ich würde weltfremd leben. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ich werde tagtäglich auch mit den Problemen konfrontiert, die einfach im Leben auftauchen können. Und ich merke die Reaktion bei den Menschen, wenn sie Angst haben, das ist einmal, dass sie eine Maske aufziehen, dass niemand an sie rankommt. Das Schneckenhaus, in das man sich hineinverzieht, dass da keiner rauskommt. Dass mich keiner sieht, wie ich wirklich bin. Und dann gibt es die Problemlösung einmal durch Alkohol, durch Drogen, bewusstseinserweiternde Drogen wie Hasch, Heroin, Marihuana oder Angst vor der Zukunft, dass man genau wissen will, was passiert denn in der Zukunft. Und wir lesen die Horoskope in der Zeitung. Oder Angst vor der Zukunft, weil der Umweltschutz nicht funktioniert. Und ich möchte eigentlich dazu auch mal etwas Stellung nehmen. Ich sagte in diesen Tagen schon einmal, ich verurteile nichts, wo ich mich nicht ganz bewusst mit auseinandergesetzt habe. Denn das wäre unfair, wenn ich etwas verurteilen würde, was ich gar nicht, wo ich mich noch nie mit beschäftigt habe. Aber kann der Alkohol wirklich deine Probleme lösen? Oder ist es so, dass der Alkohol zu einer Sucht wird, der dich vielleicht einmal in die Situation bringt, mir ist alles Mist egal, ich drücke es mal vorsichtig hochdeutsch aus, und ich kann einmal vergessen lernen. Ich lernte bei einem Teebus-Einsatz einen Alkoholiker kennen. Und wir waren 2 Tage und 2 Nächte zusammen. Wir haben sogar zusammen gepennt und geschlafen. Er hatte keine Bleibe. Er schlief immer auf der Platte. Und dann konnten wir uns die Nacht über, er schlief dann, ich musste im Wohnzimmer schlafen auf so einer Couch. Und er wollte mit aller Gewalt auf dem Teppich schlafen. Die Couch war ihm zu weich, er war das gewohnt. Und neben ihm stand immer die Flasche Bier. Und nachts im Traum, im Schlaf ging das, zack, der Griff zur Flasche und dann, wenn sie leer war, zack, flog die irgendwo in die Ecke, egal was da stand. Und dann kramte er mit der linken Hand wieder irgendwo im Rucksack und holte sich die nächste Flasche raus. Er brauchte immer so einen permanenten Alkoholspiegel, weil er sagte, ich halte das Leben so nicht aus. Und nach 2 Tagen brach er zusammen unter dem Wort Gottes. Und wissen Sie, da habe ich einmal die Macht Jesu Christi erlebt. Und ich dachte dann so abends, wie wir uns dann ins Bett bemühten. Das war an dem Abend, wo er sich bekehrt hatte. Das war eine stundenlange Sache, ein stundenlanger Kampf mit ihm. Und dann legten wir uns zu Bette. Ich auf die Couch und er wieder neben mir auf dem Boden. Er wollte es so. Ich hatte ihm die Couch angeboten. Ich war nicht hochmütig. Legte er sich in den Schlafsack. Und dann stellte er neben sich wieder die Flasche Bier hin, offen. Und ich sagte gar nichts. Und ich denke, jetzt willst du noch mal sehen, was er macht. Und er machte gar nichts. Die Nacht verlief merkwürdig ruhig. Und am nächsten Morgen wurde er wach, so kurz vor 6, und der erste griff zu der offenen Bierflasche und er setzte sie an und sagt, ih, was schmeckt das Zeug fies. Stellte die Flasche wieder weg. Jesus Christus kann auch so etwas tun. Ohne Entziehungskur wurde dieser Mann frei vom Alkohol. Das gibt es. Und er hatte erkannt, dass der Alkohol seine Probleme nicht lösen konnte. Er litt an Leukämie, er war 32 Jahre alt und wusste, dass er nur noch eine gewisse Zeit zu leben hatte. Alkoholiker werden nie wieder Freude an ihrem Leben haben, wenn sie nicht von der Alkoholsucht befreit werden. Drogen, bewusstseinserweitern, psychedelisch, so heißt das Fremdwort, gibt psychedelische Medizin. Menschen nehmen Drogen und ich habe mich gefragt, warum kommen Menschen in die Abhängigkeit von Drogen? Ich möchte vergessen, mich kotzt das ganze Leben an, wenn ich die Menschen sehe, wenn ich die Frommen in die Kirche rennen sehe, diese Schauspieler. So bekomme ich es immer wieder zu hören. Und dieser Vorwurf trifft dann auf mich. Denn auch ich bin ein Frommer, ich bin ein Christ. Und ich schäme mich dann. Und ich sage dann immer, Herr Jesus, vermittle ich wirklich solch einen Eindruck, dass ich mit einer Maske durch diese Welt laufe? Ich will nicht mit einer Maske rumlaufen. Ich möchte dich deutlich machen, weil du die Freude in Person bist. Und Christen dürfen froh und fröhlich sein. Aber Menschen, die Marihuana rauchen, sie wollen etwas vergessen. Sie wollen einen Trip machen, irgendwohin nur raus aus der Wirklichkeit. Sie kommen in eine Halluzination. Dann geht es weiter. Die Horoskope. Ich lese grundsätzlich keine mehr. Ich habe sie mal gelesen, mehr aus psychischen Gründen. Das ist ja so naiv, dass die Menschen an die Horoskope glauben, was in der Hör zu oder in irgendwelchen Zeitungen, Entschuldigung, ich wollte keine Schleichwerbung machen, irgendwelche Horoskope drinstehen. Das ist ja so nebensächlich. Dazu brauche ich doch gar kein Horoskop. Das kann im Grunde genommen ein sechsjähriges Kind niederschreiben, was im ersten Schuljahr schreiben lernt. So inhaltslos ist das. Aber ich möchte nicht verkennen, dass es auch die Horoskope gibt, die man bewusst bei denen sich geben lässt, die sich mit der Astrologie beschäftigen. Und ich möchte einmal betonen, die Astrologie ist die Wahrsagerei, die Wissenschaft von dem Stand der Sterne zueinander, aus der man dann ableitet, was das Schicksal der Menschen ist, die unter bestimmten Sternzeichen geboren sind. Und die echte Wissenschaft der Sternkunde, die Astronomie, lehnt das rigoros ab. Es gibt keine Astrologie. Es gibt keine Wahrsagerei durch Sterndeutung. Und es wäre auch schizophren. Wenn wir einmal die Amerikaner fragen könnten, die auf dem Mond gewesen sind, ob sie glaubten, dass die Stellung des Mondes irgendwie einen Einfluss auf sein Schicksal hätten, ich glaube, sie würden uns auslachen. Wir merken, ich möchte das nicht lächerlich machen, sondern ich möchte nur einmal aufzeigen, welche ja teilweise primitiven Mittel die Menschen benutzen und versuchen, um ihre Zukunft zu meistern, um zu erfahren, wie es weitergeht, was morgen sein wird. Umweltschutz. Ich bin ein Umweltschützer. Ich lege Wert darauf, dass meine Umwelt sauber ist. Aber ich möchte dich einmal fragen, wenn du dreckige Hände hast, bist du dann in der Lage, deinen Tisch mit den Händen sauber zu machen? Wird der Tisch nicht durch deine schmutzigen Hände noch schmutziger? Die Menschen zäumen das Pferd von hinten auf. Wir versuchen, die Umwelt zu reinigen mit einem schmutzigen, dreckigen, sündigen Herz. Die Menschen reden vom Frieden und haben in ihrem Herzen keinen Frieden. Ist doch paradox, ist doch schizophren, ist doch idiotisch sowas. Entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sage, es ist aber so. Menschen versuchen, die Umwelt zu reinigen und sind selber dreckig bis oben hin mit der Sünde belastet. Das kann nicht funktionieren. In solch einer Zeltveranstaltung saß ein 76-jähriger Ökologe hier vorne in der ersten Reihe und er hörte mir andächtig zu. Und er sagte dann einmal zu mir, ich bin ein Freund von dem Dr. Gruhl, der Gründer der Grünen war. Dann inzwischen ausgetreten ist aus dieser Partei und dann die ÖDP gegründet hat, die Ökologisch-Demokratische Partei. Und er sagte, ich möchte Ihnen mal unser Parteiprogramm geben. Und er gab mir das Parteiprogramm und ich habe es studiert. Und wir haben dann weiter miteinander gesprochen. Ich habe gesagt, wenn Sie das verwirklichen, was da drin steht, dann ist es schöner als in 1. Mose 2 und 3. Dann ist es nicht das Paradies auf dieser Erde, sondern ist das der Himmel auf dieser Erde. Und dann sagte er zu mir, ich will ehrlich sein zu Ihnen. Ich habe ein Problem. In Ihrer Zeltveranstaltung, da sind abends bis zu 600 Menschen drin. Aber wenn wir den Menschen unser Programm anpreisen, dann kommen vielleicht 30 Menschen. Ich sage, sie bieten denen den Himmel auf Erden an und dann kommen nur 30 Menschen, um ihre Vorträge zu hören. Woran liegt das denn? Ich sage, weil die Menschen dreckig sind, von oben bis unten. Und wenn sie eine saubere Umgebung hätten, würden sie auffallen in ihrem Dreck und in ihrem schmutzigen Denken. Und deshalb ist der Mensch gar nicht an einer sauberen Umwelt interessiert. Das ist eine knallharte Behauptung, aber sie ist schon bewiesen dadurch, dass jeder Mensch in dieser Welt mit einer Maske herumrennt. Ich möchte noch ein paar Dinge nennen. Wahrsagerei. Gibt es Wahrsagerei? Und ich betone das ausdrücklich, dass Gott verboten hat, jegliche Wahrsagerei zu betreiben. Dass Gott bei Todesstrafe verboten hat, Totenbeschwörung zu treiben. Und ich komme darauf zu sprechen, warum das so ist. Autogenes Training, Meditation. In Kirchen werden Meditationskurse abgehalten. Man lässt ein Bild auf sich einwirken und meditiert. Ein Fremdwort. Meditation heißt sich in etwas hineinversetzen und dann sich von dem, wo man sich hineinversetzt hat, beeinflussen lassen, sich füllen lassen. Das heißt, bei der Meditation schalte ich ganz bewusst meine Persönlichkeit aus, meine persönliche Entscheidungsfreiheit, um das auf mich einwirken zu lassen, was ich wahrnehme über meine Sinnesorgane. Und da liegt eine ganz große Gefahr drin, und das ist das Gleiche wie bei dem autogenen Training, wo das Gleiche ist. In dem Augenblick, wo ich als Mensch meine Persönlichkeit ausschalte, werde ich zu einem neutralen Medium, das ist zu einem neutralen Mittel, das von jeglicher Art missbraucht werden kann. Ich möchte Ihnen das deutlich machen an einem Beispiel. Hypnose. Einen Artikel, den ich in einer Zeitschrift las, in einer weltlichen Zeitschrift, in einer illustrierten, und das war hochinteressant. Da ist ein Arzt-Ehepaar, das hat an einem Samstagabend ein befreundetes Ehepaar zum Essen eingeladen und sie gehen in ein Restaurant. Und die Frau des befreundeten Ehepaares ist Kettenraucherin. Und sie pafft während dem Essen eine Zigarette nach der anderen. Und sie sprechen darüber und dann sagt der Arzt, ich behandle solche Patienten bei mir in der Sprechstunde hypnotisch. Du kannst ruhig reinkommen, wir haben noch viel Platz hier. Komm ruhig. Ich behandle meine Patienten mit Hypnose und ich kann sie durch die Hypnose von dem Rauchen befreien. Au, sagt die Frau, das ist eine feine Sache. Ich möchte frei werden von dem Rauchen. Behandle mich doch mal damit. Nee, ich sagte, das möchte ich hier nicht. Hier sind so viele Leute in dem Restaurant. Hier sitzt doch kaum einer. Die Leute da hinten kriegen das gar nicht mit. Gut, der Arzt lässt sich überzeugen und bringt dann diese Frau in den Hypnoseschlaf. Und dann sagt der Arzt zu dem Ehemann dieser Frau, jetzt pass einmal auf, wie gefährlich Hypnose ist. Ich gebe jetzt deiner Frau in diesem Hypnoseschlaf ein Stichwort. Und zwar das Wort Zeppelin. Wenn deine Frau nachher aus dem Hypnoseschlaf zurück ist, dann erwähne ich dieses Wort Zeppelin und dann bekommt deine Frau Heißhunger auf Zwiebelkuchen. Da sagt der Mann, nee, das glaube ich dir nicht. Meine Frau kann Zwiebeln nicht ausstehen. Nun, die hypnotische Behandlung wird zu Ende geführt, sie essen weiter zu Abend und trinken hinterher noch ein Gläschen Wein. Und nachher, so während der Unterhaltung, erwähnt der Arzt so ganz beiläufig das Wort Zeppelin. Da springt die Frau auf, rennt auf den ersten besten Ober zu und sagt, ich brauche sofort ein Stück Zwiebelkuchen. Und dann sagt der Arzt, jetzt will ich euch mal was sagen, wie gefährlich Hypnose ist. Ein Mensch, der sich in die autogene Abhängigkeit begeben hat. Ein Mensch, der nur einmal unter den Einfluss der Hypnose gekommen ist, bleibt ein Leben lang abhängig von seinem Hypnotiseur. Der Hypnotiseur ist Bezugsperson von diesem Menschen. Er sagte, wenn ich morgen nach Kanada fliege, bin ich in der Lage, deine Frau hier in Deutschland zu veranlassen, das zu tun, was ich will. ob sie will oder nicht. Hypnose ist absolute Dämonie. Die Macht des Teufels. Die Macht Satans. Und nur der wird frei von der Macht Satans, der sich öffentlich, ganz klar und deutlich von Satan und von seinen Machenschaften lossagt. Ein anderes Beispiel aus meiner Bekanntschaft. Eine Mutter geht mit ihrem 5-jährigen Jungen zu einer Wahrsagerin, zu einer Handleserin, die die Linien in der Hand lesen kann. Sie behauptete es. Und dann erklärt diese Wahrsagerin, ja, also dein Sohn wird einmal eine Größe werden. Er wird ein gutes Leben haben. Er wird bekannt werden. Aber wenn du als Mutter gestorben bist, dann wird er kurze Zeit danach einen furchtbaren Verkehrsunfall haben und er wird weiterleben, aber er wird sein ganzes Leben unkenntlich sein. Irgendwann später hat die Mutter das mal ihrem Sohn, als er älter wurde, mit 9 oder 10 Jahren erzählt. Und da ist dieser Sohn fast drüber zusammengebrochen. Er hat eine innerliche Unruhe gehabt. Hoffentlich stirbt meine Mutter nicht, dass dieser Verkehrsunfall nicht kommt. Und dann kam dieser junge Mann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und der hat ihn frei gemacht von dieser Angst. Inzwischen ist die Mutter schon 10 oder 12 Jahre tot. Und der Junge hat auch keinen Verkehrsunfall gehabt bis heute. Und er ist auch nicht unkenntlich gemacht. Merken wir, welche psychische Angst durch dieses Fragen in die Zukunft erzeugt werden kann und erzeugt wird. Das sind Machenschaften des Teufels. Und wir sollten das nicht verniedlichen. Es ist lebensgefährlich, sich in den Machtbereich des Teufels so bewusst zu geben. Jeder Mensch ist von Gott als Autorität, als Persönlichkeit geschaffen. Und jeder Mensch kann sich gegen den Teufel ablocken. Aber in dem Augenblick, wo ich Medium werde, wo ich neutral werde, im autogenen Training, im Yoga, in der Hypnose, bin ich ein Spielball der satanischen Mächte. Und davor sollten wir uns hüten. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal erzählen und von der Bibel her etwas aufführen, eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Es geht um den König Saul und wir finden die Begebenheit in 1. Samuel 28. Und da lesen wir, Samuel, der Prophet, der in Israel lebte, das war der Mann Gottes. Propheten waren nicht die Leute, die unbedingt die Zukunft vorhersagten, sondern in erster Linie hatten die Propheten die Aufgabe, das Volk Israel über den Willen Gottes zu informieren und zu ermahnen, wenn das Volk Israel in Sünde gefallen war. Und wir lesen hier in 1. Samuel 28, Vers 3, Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn die Totenklage gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Und Saul, der König, hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Und die Philister kamen und versammelten sich und lagerten bei Schunem. Und Saul versammelte das ganze Volk Israel und sie lagerten auf dem Gebirge Gilgal. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr Gott antwortete ihm nicht. Weder durch die Träume, noch durch die Urim, das war das Los, noch durch die Propheten. Was war geschehen? Die Bibel stellt fest, Samuel war gestorben. Gott hatte seinen Propheten abgerufen. Und hier erleben wir einen König Saul, der von Gott einmal auserwählt war, der König Israels zu sein. Das war der erste königliche Staatsmann in diesem Volk. Und Saul hatte einen Auftrag von Gott erhalten, dieses Volk Israel zu führen. Und das Volk Israel war das Ausdrucksorgan Gottes in dieser Welt. Es war das Volk Gottes. Und Israel sollte den umliegenden Völkern den Beweis antreten, dass es außer diesem einzigartigen Gott keinen anderen Gott gibt. Und Israel versagte immer wieder. Und eines Tages hatte Gott dem Saul gesagt, versammle ganz Israel und ziehe gegen das Volk der Amalekiter und vernichte es mit Ross und Reiter, mit Kind und Kindeskindern, vom Greis bis zu den Kindern, weil dieses Volk ein Greuel ist in meinen Augen, weil dieses Volk Totenbeschwörer, Kinderopfer und so weiter durchgeführt hat und Götzendienst geführt hat und immer wieder Israel verlacht hat. Gott wollte das Volk Israel als Zuchtrute benutzen, als Strafgericht über dieses Volk. Und Gott hatte Saul gesagt, du sollst überhaupt nichts nehmen von den Geräten und auch nicht von dem Vieh. Und Saul hat dann mit seinem Volk Israel, mit dem Kriegsheer, die Amalekiter geschlagen. Und er wurde ungehorsam und er ließ Agag, den König der Amalekiter, am Leben. Und das Volk nahm sich das beste Vieh und nur das schlechte tötete es. Und dann kommt Samuel zu Saul und hört auf einmal das Blöken des Viehs und er fragte, was ist das für ein Blöken? Und Saul sagt, ach, das ist nicht so tragisch, Samuel. Das Volk, du weißt ja, wie das Volk so ist. Sie haben von dem Vieh genommen. Aber sie haben das Vieh genommen, der Amalekiter, und sie wollen es Gott opfern. Und dann sagt Samuel einen ganz markanten Ausspruch. Samuel sagt zu Saul, Saul, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Ein schwer verständliches Wort. Wir sind alle Persönlichkeit. Wir wissen immer alles, was wir zu tun haben. Wir treffen die Entscheidung. Wir haben ein gesundes Selbstbewusstsein. Und es ist richtig, dass der Mann die Autorität in der Familie ist und dass er auch zuständig ist für die letzte Entscheidung. Aber trotzdem sagt die Bibel, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Und wenn du in der höchsten Position deines Lebens bist, als Staatsbeamter oder als Familienoberhaupt, erwartet Gott von dir Gehorsam ihm gegenüber. Und Samuel sagt, weil du der Stimme des Gottes, deines Gottes, nicht gehorcht hast, hat Gott dein Königtum von dir genommen und hat dich verworfen. Und Saul erkennt dann und sagt, oh, ja, ich bin in Sünde gefallen. Und er sagt zu Samuel, ich möchte meine Schuld bekennen, ich möchte sagen, vergib mir Gott. Und wenn ich das getan habe, dann gehe bitte mit mir zu dem Volk und ehre mich vor dem Volk. Wisst ihr, und das ist genau das, was wir Menschen tun. Oft tun, dass wir sagen, ja, ja, ich bin schon bereit zu sagen, Herr, vergib mir. Aber lass das bitte den anderen nicht merken, denn sonst könnte mir ja ein Zacken aus der Krone brechen. Saul sagte, dass in dieser Form, er wollte seine Maske als König aufbehalten. Er sagte, ich bin bereit, Buße zu tun, aber bitte so, dass das niemand merkt. Und vielleicht sitzt du auch heute Abend so im Zelt, dass du im Stillen denkst, Herr, ich möchte das vor dir bekennen, aber mein Nachbar soll das bitte nicht merken. Und weißt du, das ist Lüge. Das ist Theaterspiel. Das ist die Maske, die Saul sie aufgesetzt hatte und die du vielleicht auch aufgesetzt hast. Und jetzt war die Situation gekommen, Samuel war gestorben. Saul hatte niemanden mehr, mit dem er jetzt seine Probleme besprechen konnte. Der Mann Gottes war weg. Was tut Saul? Er geht auf die Knie und betet und ruft Gott an und wir lesen und Gott antwortete ihm nicht. Ich bekam das in diesen Tagen so oft zu hören. Was meinst du, wie oft ich schon zu Gott gerufen habe, aber der antwortet mir nicht. Ich sage dir eins, Gott wird dir nicht antworten, solange du deine Sünde nicht vor ihm bekannt hast. Weil Saul nicht bereit war, seine Sünde vor Gott zu bekennen, deshalb half Gott ihm nicht. Du kannst doch Gott nicht als deinen Notstopfen aus der Flasche ziehen, wenn du ihn brauchst, wenn du in Not bist. Und genau das tat Saul. Als er das Heer der Philister sah, wurde sein Herz verzagt. Und er schrie zu Gott und Gott antwortete ihm nicht. Ein unbußfertiger Sünder wird nicht erleben, dass Gott ihm hilft. Gottes Hilfe kommt in dem Augenblick, wo der Sünder Buße tut, das heißt Umkehr zu Gott und sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, vergib mir meine Schuld. Erst wenn das Verhältnis zwischen dir und diesem heiligen Gott in Ordnung ist, wirst du auch die Führung, die Leitung und den Schutz Gottes erfahren. Saul war auch gehorsam gewesen. Wir lasen es. Saul hatte alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Und wir wollen einmal lesen, was Gott dazu sagt. Wir lesen in 5. Mose 18, Vers 10. Da sagt Gott zu den Israeliten: Es soll niemand unter euch gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Greuel ist es für den Herrn, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, die anderen Nationen vor dir aus. Es ist Gott ein Greuel, wenn Wahrsagerei getrieben wird. Es ist Gott ein Greuel, wenn Totenbeschwörungen getrieben wird. Aber die Geschichte, die Begebenheit mit Saul geht weiter. Saul in seiner Not, der konsequent alle Wahrsager vertrieben hatte, als Gott ihm nicht antwortet, zieht die Notbremse und fragt seine Mitbürger: Weiß jemand von euch, wo eine Wahrsagerin ist, eine Totenbeschwörerin? Saul, die hast du doch alle ausgetrieben. Und dann sagt plötzlich einer: Doch, da ganz weit draußen in dem einen Ort in Endor, da ist noch eine alte Frau. Die hat einen Totenbeschwörergeist. Und dann ist es interessant, lies das einmal genau zu Hause durch, was Saul macht. Wir lesen als erstes: Saul machte sich unkenntlich. Er war nicht mehr transparent. Er wollte nicht gesehen werden. Und er zog andere Kleider an, sodass er nicht mehr als König erkannt werden konnte. Und er ging hin. Und sie kamen zu der Frau bei Nacht. Wie viel Sünde wird in der Nacht, in der Finsternis, in der Dunkelheit getrieben, damit niemand es sieht. Saul machte sich unkenntlich. Er spielte Versteckspiel. Und was er tat, er wusste ganz genau, dass das nicht richtig war, tat er bei Nacht, damit ihn niemand sah. Und sie kommen zu dieser Frau, die den Totenbeschwörergeist hat, und Saul sagt zu ihr: Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen werde. Aber die Frau antwortete ihm und sagte: Siehe, du kennst doch das, was Saul gesagt hat und was er getan hat, wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Und warum stellst du mir jetzt eine Falle, um mich zu Fall zu bringen, um mich zu töten? Und jetzt kommt etwas Furchtbares. Und Saul schwor bei Gott, dem Herrn: So wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sagte diese Frau: Wen soll ich heraufholen? Und Saul erwiderte: Hol mir Samuel herauf. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Als diese Frau in den Trancezustand kommt, als sie Medium wurde, stößt sie einen furchtbaren Schrei aus. Ich habe mich gefragt, warum. Und sie ruft zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Der König sagte zu ihr: Fürchte dich nicht. Sage mir lieber, was du siehst. Und dann kommt eine ganz eigenartige Antwort dieser Frau. Sie sagt: Ich sehe einen Gott aus der Erde heraufsteigen. Oder einen göttlichen Geist, so heißt es im Urtext. Und Saul fragte: Wie sieht er denn aus? Und sie sagte ihm: Es ist ein alter Mann. Er steigt herauf und er ist in ein Oberkleid gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder. Und Samuel sprach zu Saul: warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufkommen lässt? Und Saul antwortete, ich bin in großer Bedrängnis, denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen. Ganz Eigenartiges geschieht hier. Wisst ihr, warum die Frau so einen furchtbaren Schrei ausgestoßen hat? Weil sie etwas erlebte, was sie in ihrem ganzen Leben als Totenbeschwörerin noch nicht erlebt hat. Sie sagte, ich sehe einen Gott oder wie ein göttliches Wesen, einen göttlichen Geist heraufsteigen. Sie war es nur gewohnt, die trüben Dämonen zu sehen. Ich sagte in diesen Tagen schon mal, niemals ist je ein Mensch aus dem Totenreich zurückgekommen. Niemals ist es möglich, dass ein Toter, auch nicht verschwommen oder als Halluzination aus dem Totenreich zurückkommen kann. Das sind die Dämonen, das ist die gefallene Engelwelt, die im Machtbereich des Teufels ist, die etwas vorgaukelt, was nicht wahr ist. Und hier erlebt die Frau eine Schockwirkung, als Samuel tatsächlich kommt. Und es ist der einmalige Fall in der Heiligen Schrift, wo Gott es zulässt, dass Samuel kommt, und er kam nicht aus dem Totenreich, denn im Totenreich gibt es keine Ruhe. Samuel sagt, warum hast du mich in meiner Ruhe gestört, in meinem Schlaf gestört? Samuel kam woanders her. Er kam aus dem Paradies, und da ist nicht das Totenreich. Und er hat in seinem Tod sein Wesen, seine Persönlichkeit, sein Sprechen, sein Sehen, sein Hören beibehalten. Und fragt, warum hast du meine Ruhe gestört? Es war furchtbar für die Frau. In dem Augenblick, wo sie Samuel erkennt, erkannte sie auch Saul. Aber etwas ganz Entscheidendes in dieser Begebenheit ist das, dass Samuel dem Saul nichts Neues sagen konnte. Samuel sagte Saul, was ich dir schon zu Lebzeiten gesagt habe, dass dein Königreich von dir gewichen ist und dass du von Gott verworfen bist und dass du weggenommen wirst von dieser Erde. Er bestätigt Saul das Wort, das er zu seinen Lebzeiten auf der Erde zu Saul gesprochen hat. Es gibt nichts Neues aus dem Jenseits zu erfahren, liebe Zuhörer. Es ist eine Illusion, wenn du glaubst, dass ein Totenbeschwörer dir etwas Neues sagen könnte. Dämonen, und es ist die Wucht und die Macht des Teufels und die List des Teufels, dass er dir etwas vorgaukeln möchte, um dir Angst zu machen. Der Teufel hält seine Versprechen nicht ein. Und satanische Versprechen enden immer in dem grausamen Tod, in der grausamen Verflechtung, die meistenteils zum Selbstmord führt, den man unter Zwang ausführt. Saul erfuhr bei der Totenbeschwörerin nichts Neues. Jesus Christus sagt, wer mich verwirft und mich nicht annimmt, der hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich zu ihm geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. Der auferstandene Jesus mit den Emmaus-Jüngern unterwegs, auf dem Weg nach Emmaus, da öffnet er ihnen das Verständnis und sagte, dieses sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Der auferstandene Jesus erzählte den Jüngern nichts Neues, sondern er bestätigte das, was er zu seinen Lebzeiten den Jüngern gesagt hat. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz der Heiligen Schrift. Wir besitzen das prophetische Wort befestigt als eine Lampe, auf die wir zu achten haben. Das heißt, das prophetische Wort befestigt ist in sich abgeschlossenes Wort Gottes, dem nichts hinzuzufügen ist. Der Hebräerbrief sagt uns in Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, und auch geredet hat durch Träume, zum Beispiel bei Daniel und Nebukadnezar, hat am Ende dieser Tage geredet, zuletzt geredet in seinem Sohn. Und danach hat das Reden Gottes in Offenbarungen aufgehört. Es gibt keine zusätzlichen Offenbarungen, wie das oft behauptet wird in Kirchen und in charismatischen Kreisen. Das ist die größte Illusion und das ist der Geist von unten, der so etwas sagt. Die letzte Offenbarung Gottes ist in seinem Sohn geschehen und ganz allein in dem Reden seines Sohns. Gott hat zuletzt geredet in seinem Sohn. Und deshalb ist das Wort Gottes in sich abgeschlossen. Und weil das Wort Gottes in sich abgeschlossen ist, haben wir es vollständig zur Verfügung und sind deshalb auch in keinster Weise auf irgendwelche anderen Hilfsmittel und Kunstgriffe angewiesen. Ist der Verkehr mit abgeschiedenen Geistern und Toten verboten? Viermal finden wir im Alten Testament, ich las eben die eine Stelle, 5. Mose 18, Vers 10 bis 14, es gibt noch Parallelstellen, wo es immer wieder heißt, es ist Gott ein Greuel. Ist ein solcher Verkehr mit Geistern, mit diesen Geisterdämonen notwendig? Absolut nicht. Daniel sagt einmal dem Nebukadnezar in Kapitel 2, Vers 28 des Danielbuches, es gibt einen Gott, der Geheimnisse offenbart. Und lieber Zuhörer, wenn irgendeiner dir Geheimnisse offenbaren kann, für dich und dein Leben, für deine Zukunft, dann ist das Gott. Und in der Bibel steht das ganze Geheimnis der Zukunft, der Menschheit und der Erdengeschichte festgeschrieben. Und wir werden darauf zu sprechen kommen noch in diesen Tagen. Es ist mir ein Anliegen, dir das deutlich zu machen. Es gibt eine Engelwelt. Und es gibt eine gefallene Engelwelt. Das ist der Teufel mit seinen Dämonen. Und die Bibel schildert uns, dass es eine Engelrevolte gegeben hat, bevor die Erde geschaffen war. Und dass Luzifer, dieser Lichtspender, dieser Engelsfürst, fiel. Und er zog ungefähr 30% der Engelwelt mit sich ins Verderben. Und diese Engelwelt befindet sich hier, in der Gegenwart, in der wir leben. Satan ist der Fürst dieser Welt. So schildert ihn Jesus Christus dreimal im Johannesevangelium. Satan ist der Fürst der Gewalt dieser Luft. Das heißt, da wo die Erde mit dem Firmament hineingeschaffen wurde, ist Satans Machtbereich. Und als Satan zu diesem Jesus Christus sagt, als er ihm die ganzen Reiche der Welt zeigte und ihm sagte, das will ich dir alles geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, hat Jesus ihm nicht widersprochen. Jesus hat ihn als den Fürst dieser Welt anerkannt. Und mit seinen Engeln, mit seinen gefallenen Engeln, mit den Dämonen drangsaliert er die Menschheit. Und deshalb gibt es so viel Depressionen, so viel Besessene, und so viele Menschen, die traurig sind und keine Freude mehr haben, weil sie besessen sind von den Aussagen, die Dämonen gemacht haben. Und Satan ist der Vater der Lüge. Er redet nicht die Wahrheit. Lassen Sie mich noch festhalten. Die Bibel schildert uns einmal die Menschen, die tot sind, ohne Gott. Die Toten ohne Gott kommen in das Totenreich, in den Hades. Das ist nicht die Hölle. Das ist der Wartesaal zur Auferstehung, zum Gericht, zur Hölle. Dann gibt es eine zweite Kategorie von Toten. Das sind die Toten in Christo. Paulus sagt einmal, ich habe Lust abzuscheiden, ich habe Lust zu sterben, um bei Christus zu sein. Wo ist Christus? Christus ist nicht im Totenreich. Christus ist auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Er ist durch alle Himmel hindurchgegangen und ist jetzt im Vaterhaus. Das heißt, Menschen, die einmal sterben als Christen, die eine Wiedergeburt erlebt haben, werden niemals im Totenreich landen, sondern werden beim Vater im Himmel sein, werden bei Christus sein. Jesus
ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben. Und deshalb erfahren wir auch nur die Wahrheit über uns selber, die Wahrheit über unser Leben durch Jesus Christus. Eine Alternative gibt es nicht. Alle anderen Möglichkeiten, die wir anpeilen, die wir versuchen in Anspruch zu nehmen, sind Lügen, die vom Satan verbreitet werden. Es gibt nur eine einzige Wahrheit, Jesus Christus. Pilatus fragt einmal, was ist Wahrheit? Jesus hat gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und er selbst ist die Wahrheit. Und aus diesem Grunde ist alles Suchen nach Wahrheit vergeblich, wenn sie nicht in diesem Jesus, in dieser Person Jesus Christus gesucht wird. Weil er das Wort Gottes ist. Im Anfang war der Logos, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe, durch das Wort, durch den Logos, durch die Information. Und wir lesen dann im 14. Vers des Johannesevangeliums im 1. Kapitel, und dieser Logos wurde Fleisch, das Wort wurde Fleisch, wurde Materie, wurde sichtbar. Gott wurde Mensch, damit du ihn verstehen kannst. Und ich, darf ich das an einem Beispiel deutlich machen? In Amerika, da fährt ein Mann über eine Country Road mit so einem dicken Cadillac und dann sieht er auf einmal ein riesiges Feld, wo ein Farmer mit seinem Bulldozer und einem riesigen Pflug dahinter das Feld umflügt. Und dann sieht er mitten auf dem Feld einen großen Termitenhügel. Und dann sagt der Mensch, ich muss die Termiten warnen. Da kommt gleich der Bauer mit seinem Pflug und zerstört die ganzen Termiten. Termiten, das sind so große Ameisen, wer sie nicht kennt. Und dann steigt er voll in die Bremse. Das ABS funktioniert, er reißt den Kofferraum aus, holt ein Horn raus und bläst das Halali und guckt dann zu den Termiten hin. Keine Reaktion bei den Termiten. Dann überlegt er sich, was kann ich machen, wie kann ich die warnen? Dann rennt er hin, über das Feld, an dem Traktor vorbei, zu dem Termitenhügel und sagt, hey, ihr müsst machen, dass er wegkommt, da hinten kommt der Bauer mit seinem Pflug. Keine Reaktion bei den Termiten. Und da wird ihm deutlich, wenn ich die Termiten warnen will, dann muss ich selber Termite werden. Erst dann werden sie mich verstehen, dann werde ich mich ihnen deutlich machen können. Und genau das tat Gott. Weil die Menschen oft nicht in der Lage sind, Gott zu verstehen, wurde Gott Mensch. Und er hat menschlich zu den Menschen gesprochen, dass sie ihn verstehen können. Das Wort wurde Fleisch, wurde Materie, wurde sichtbar. Gott wurde sichtbar in der Person des Sohnes Gottes. Und wir lesen dann im 18. Vers, niemand hat Gott jemals gesehen, weil Gott so groß ist und in einem unzugänglichen Licht wohnt wegen seiner Gerechtigkeit. Wir lesen dann, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat diesen Gott kundgemacht. Jesus wurde Mensch und hat menschlich zu uns geredet, dass wir ihn verstehen können. Sonst hätten wir Gott nie verstehen können. Und das tut er auch heute Abend noch. Er redet menschlich zu dir. Er sagt dir heute Abend, du brauchst keine Alternativen. Du brauchst keinen Hokuspokus. Du brauchst keine Wahrsagerei durch Kartenlegung. Du brauchst kein autogenes Training, um gesund zu werden. Du brauchst kein Horoskop, um die Wahrheit über die Zukunft zu erfahren. Du brauchst auch keine Meditation und keinen Spiritismus. Weil der Spiritismus grundsätzlich mit Toten zu tun hat. Und Tote sind im Machtbereich des Teufels. Weil die größte Macht des Teufels der Tod selber ist. Und der Teufel ist der Lügner von Anfang, der Vater der Lüge. Und der wird dir nie, aber auch niemals die Wahrheit sagen. Und deshalb möchte ich dich warnen. Möchte ich dich bitten, nimm diese Mittel nie in Anspruch. Die Bibel sagt uns in Johannes 8, Vers 36, dass der Sohn Gottes frei macht. Wer an ihn glaubt, wird frei. Und er kann auch dich frei machen. Wenn du jemals damit zu tun hattest, dann bitte ich dich ganz herzlich, sage dich vor Jesus Christus ganz bewusst von diesen Praktiken los. Du musst die Willenserklärung sagen. Und lass mich das sagen zum Schluss. Das Ding ist schon wieder zu Ende hier. Bei einer anderen Evangelisation, da war ein Mädchen. Das hatte sich mit Blut als 19-jähriges Mädchen, Tochter eines Presbyters aus der Kirche, mit 19 Jahren mit Blut dem Satan verschrieben. Und sie war in der Evangelisation und ich merkte, dass wie unruhig sie war und sie kam zu mir. Und wir haben 8 Stunden miteinander gesprochen. Das Mädchen war nicht in der Lage, so war sie gebunden von Satan, das Mädchen war nicht in der Lage, einen Satz klar auszusprechen. Und ich sagte dann zu ihr, sag einmal das Wort Jesus Christus. Sie konnte nicht. Sie konnte das Wort nicht aussprechen. Satan hat es verhindert. Und dann habe ich sie gefragt, und jetzt packe aus. Jetzt sage, was du alles gemacht hast. Und sie packte dann aus. Wir haben 8 Stunden miteinander.